Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic. Ich bin wieder mit dabei, der Robin, dieses Mal aber nichts mit dem wunderbaren Thomas Golk, sondern stattdessen sitzt mir nicht gegenüber, sitzt mir virtuell gegenüber die Lena. Hallo Lena.
Ja, hallo. Freut mich total, dass du mich dafür gefragt hast.
Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es dann auch so spontan geklappt hat. Wir wollen nämlich heute über Elex 2 reden und da ist natürlich die Lena eine super geeignete Gesprächspartnerin. Bevor wir über irgendwas anderes reden, kannst du den Leuten vielleicht mal kurz sagen, falls sie dich noch nicht kennen, was ja bei uns gar nicht mehr so wahrscheinlich ist, gerade bei unseren SupporterInnen, aber falls das der Fall ist, woher kennt man dich denn? Wo kann man dir folgen? Wo kann man deine Sachen sehen? Und wie kann man dich vielleicht sogar supporten?
Ja, gerne. Ich mache einen YouTube-Kanal, Gescheit gespielt, wo ich eben über alle Piranha-Bytes-Spiele bisher gesprochen habe, ausführliche Analysen und Reviews gemacht habe. Und sonst bin ich freie Journalistin und habe zum Beispiel für die GamePro oder Game Magazin geschrieben und ich habe auch ein Patreon und Steady einfach jeweils gescheit gespielt. Da kann man sich, wenn man Piranha-Bytes mag, Rollenspiele mag, Adventures mag, sich total gerne mal umsehen. Würde mich freuen.
Und du hast auch gerade erst passend zu dem aktuellen Thema ein erstes Fazitvideo beziehungsweise vielleicht ja so ein Ersteindruckvideo zu Elex 2 veröffentlicht. Das hatte ich mir dann auch angeguckt, während ich Elex 2 hier gespielt habe. Aber hast auch ja ganz viele andere Videoarten und andere Themen bei dir auf dem Kanal. Das sollte man ja auch gesondert erwähnen. Du kennst dich ja auch sehr, so wenn es so um sowas wie Open Source geht, aus Linux-Expertin bist du. Habe ich das richtig im Kopf? Ist es Linux?
Ja, Linux benutze ich seit 10 Jahren selber auf meinem Rechner und spiele auch drauf.
Das ist mir auch aufgefallen. Mir ist aufgefallen, denn, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum Thema, zu Elex 2. Denn während Elex 2 habe ich immer mal wieder auch so nebenbei andere Dinge gemacht. Und unter anderem habe ich, während ich Elex 2 gespielt habe, deinen Supercut aller deiner Gothic und Risen Videos mir nochmal angeguckt. Du hast das ja als ein großes, fettes Video bei dir mal hochgeladen. 4,5 Stunden geht das Ganze. Und das hatte ich so mir nochmal im Hintergrund laufen gehabt und mir angeguckt, während ich Elex 2 gespielt habe. Und da sieht man, ich glaube, es ist bei Gothic 1 oder 2 ganz am Anfang schon so einen diesen Linux-Pinguin, glaube ich, im Hintergrund oder so. Das ist mir bewusst aufgefallen.
Es ist kein offizieller Linux-Pinguin, es ist nur ein Stoff-Pinguin, aber ja, der steht auf meinem Schreibtisch, beziehungsweise den habe ich, weil ich Linux mag, auch damals schon.
Ja, okay. Das habe ich dann auch direkt damit in Verbindung gebracht. Gott sei Dank war es da nicht einfach nur irgendein random Pinguin, ich habe jetzt Blödsinn erzählt.
Aber
es war ein random Pinguin, aber es war trotzdem die Connection da.
Aber das passt ja. Das heißt, dass meine Assoziation und deine Assoziation die gleichen waren.
Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Denn, wie ich bereits gesagt habe, habe ich da, während ich Elex 2 gespielt habe, auch ab und zu mal im Hintergrund Dinge angemacht, was ich beim ersten Elex noch weniger gemacht habe. Elex 2 ist, wie ihr euch denken könnt, das Sequel zu Elex vom Entwickler Piranha Bytes, die seit ihrer Entstehung im Grunde das gleiche Spiel in unterschiedlichen Tapezierungen veröffentlichen. Zunächst war es Gothic, dann war es Risen, jetzt ist es Elex und transportiert das Ganze in so eine Fantasy-Sci-Fi-Welt. Vor 5 Jahren erschien da der erste Teil, 2017, nun der zweite Teil. Und bei mir war es so, dass ich von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Setup hatte bei Elex 2, weil ich das Gefühl habe, es ist ganz schön viel Zeit vergangen seit dem ersten Teil. Ich persönlich kann mich jetzt an vieles nicht mehr so konkret erinnern. Gleichzeitig ist ganz viel in der Welt auch anders, beziehungsweise sagen wir modifiziert. Die Orte, wo früher bestimmte Gilden oder Fraktionen ihre Basen haben, da haben jetzt andere Fraktionen ihre Basen. Aber wenig davon wird am Anfang so richtig groß eingeführt, sodass ich ein bisschen lost war und ein bisschen das Gefühl bekommen hatte von, das wirkt auf mich so ein bisschen zusammengewürfelt. Das wirkt für mich wie so ein Remix des ersten Teiles. Und nicht so richtig, hier ist unsere spannende neue Spielwelt, wie ich das noch beim ersten Teil gefühlt habe. Lag das bei mir einfach daran, dass ich halt zu viel Distanz zum ersten Teil hatte? Oder ging es dir da vielleicht sogar ähnlich? Wie war so dein Einstieg in die Welt, in das Gefühl, sag ich mal?
Also, ich würde sagen, mir ging's da ganz gleich. Ich finde, die erste Stunde vom Spiel, also das Onboarding, ist allgemein katastrophal. Das ist eines der schlimmsten ersten Stunden, die ich nicht je, aber halt so in einem neuen Spiel gesehen habe. Das kann, da müssen wir noch weiter später drauf eingehen. Aber so
die, können wir auch gerne jetzt machen dann direkt.
Okay, cool. es ist einfach, die Piranha-Bytes-Spiele haben ja schon immer so bei den Haaren herbeigezogene Starts gehabt. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Hier spielen wir nämlich dieselbe Figur wie im ersten Elex. Jax, der am Ende vom ersten Teil ja auch super mächtig war, alles umgehauen hat und so. Man hat halt das Spiel so mit dem durchgespielt. Und hier fängt er wieder bei Null an. Hier ist die Erklärung allerdings, glaube ich, die hanebüchenste von allen Piranha-Bytes-Spielen. Das ist einfach, sein Haus wird von einem Meteoriten zerschlagen. Da sind dann alle seine Sachen drin. Das heißt, alle seine Ausrüstung ist jetzt weg, obwohl man das nicht sieht. Das muss man einfach jetzt glauben. Und dann wird er von den Aliens, die da kommen, das ist so der große Neuerung, die am Ende von Elex 1 schon angeteasert wurde, dass jetzt Aliens auf dem Weg sind. Davon wird er gebissen in einer Cutscene, fällt dann eine Klippe runter und hat dann vergessen, wie man eine Waffe schwingt, hat vergessen, wie man schmiedet, hat vergessen, wie er sein Jetpack richtig benutzt, hat alles nochmal Level 0. Und das ist einfach, ja. Und einfach wie das dargestellt ist, also du wirst erzählen, wie der Held von Null anfängt, wie er das, was er hatte, verliert und wieder von vorne anfangen muss und die Welt hat sich verändert und es macht es einfach gar nicht. Es hat halt diese coolen Rendersequenzen, die auf Coolness ausgelegt sind, wo dann zwischendrin so Gameplay-Segmente sind, die nicht miteinander verbunden sind, fand ich. Und dann wirst du einfach ins Spiel geschmissen und du kriegst nichts eingeführt, du kriegst nichts erklärt, dir wird Du findest gleich am Anfang, nachdem du richtig das Spiel beginnen wirst, sagte jemand, die Morkons haben uns angegriffen und unsere Leute getötet. Und du hast keine Ahnung, wer das ist. Du weißt nicht, was oder wer die Morkons sind. Es gibt kein Onboarding. Nicht mal für das, was jetzt neu ist im Vergleich zum ersten Teil. Und ich habe noch nie ein Spiel in den letzten 10 Jahren gespielt, was einfach so unterkühlt anfängt.
Ja, es ist ein bisschen dann das Problem halt, dass ich dann auch ganz das Gefühl hatte, ich weiß jetzt gar nicht genau also bei den Morkons zum Beispiel, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ist das etwas, woran ich mich nicht erinnere oder sind die neu? Und dann habe ich mich sehr schnell rausgefunden, sie sind neu. Aber das Problem ist ja hier so ein bisschen, dass der Spielercharakter halt in dieser Welt gelebt hat die letzten 5 Jahre und darüber, also größtenteils Bescheid weiß. Er hat sich zwar ein bisschen zurückgezogen, aber er weiß im Großen und Ganzen schon, was abgeht. Wir als Spieler aber nicht. Und diese großen Veränderungen werden als etwas sehr Selbstverständliches und Selbsterklärendes irgendwie angesehen. Aber es ist halt nicht so. Ne? Es ist überhaupt gar nicht so. Also bis ich mal realisiert habe, dass die Alps zum Beispiel jetzt in der Basis der früheren Kleriker wohnen und jetzt der Lavaberg ein Eisberg ist und dass das die gleiche Area ist, sind ein paar Stunden ins Land gezogen, weil es dann halt mal auch angesprochen wurde. Aber es ist nicht so, dass du halt ankommst und dein Charakter irgendwie sagt so, holy shit, hier war ich vorher im Lavaberg, das ist ja ein Eisberg, das ist ja verrückt. Sowas passiert eigentlich fast gar nicht, ne?
Nee, oh Gott, ich habe so viele Dinge im Kopf, die ich jetzt gerade durcheinander würfle, weil viel, viel, viel später sagt er dann mal so total random, weil das ist, oh Gott, eben, es gibt so viele Dinge, aber der Held sagt einfach mal so random Sachen so, meistens beschwert er sich, oh, ich muss hier diesen Scheiß machen, okay, weiter geht's, und einmal davon hat er gesagt so, ja, wieso arbeite ich eigentlich für diesen einen Typen, der ist voll sketchy, der hat ja auch einen Kontrollchip in meinem Kopf installiert, das war so ein Twist in Elex 1, aber zum Glück ist der 2 Jahre nach dem Krieg gegen die Alps im ersten Teil, hat er aufgehört zu funktionieren, ach, was ein Glück, und so, was? Warum erfahre ich das so?
Das wirkt wie ein wichtiger Plotpoint. Aber nein.
Es tut mir leid, ist sehr seltsam. Ich bin so durcheinander. Dieses Spiel.
Also es passt halt sehr.
Da passieren noch irgendwelche Dinge mit mir.
Es passt sehr, sehr zum Spiel, dieses Durcheinander sein, weil das Spiel sich halt auch so durcheinander anfühlt. Es ist halt komisch, weil es wirkt sehr wie ein Sequel, das spätestens 2 Jahre nach dem ersten Teil hätte erscheinen sollen. Jetzt waren es aber 5 Jahre, aber es nimmt einfach an, dass du halt wirklich im Grunde noch 100% Bescheid weißt, was vorher passiert ist und das alles dann einfach auch so wegakzeptieren kannst. Dann aber auf der anderen Seite, was du gerade beschreibst, ignoriert es Dinge, die vorher passiert sind und erklärt die dann weg in Nebensätzen. Und das ist eine sehr seltsame Kombination am Anfang direkt. triffst du einen Charakter, der im ersten Teil quasi der Big Bad war. Und darüber reden die dann zwar, du warst doch der Big Bad. Und dann sagt er so, ja, aber jetzt nicht mehr. Und alle so, okay. Wenn ich das damit vergleiche, also dass dieser Vergleich ist vielleicht so unfair, aber er ist so offensichtlich. Wenn ich das mit sowas wie jemand wie Xardas vergleiche in den Gothic-Reihen, ja, wo das dieser Typ ist, der von der ganzen Welt geächtet, so, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber du triffst immer wieder Leute, wo du halt sagst, so, was ist mit Xardas? Und alle Leute sind so, oh, Xardas ist so weird und das ist im dritten Teil ja auch so. Du hast so richtig das Gefühl, dass da was nachhallt. In diesem Teil sagt dir irgendwie zwei Charaktere, es war doch der unsere Welt zerstören wollte und die Aliens gerufen hat, oder? Ja, aber ich glaube, der ist jetzt lieb. Okay. Und dann ist es irgendwie so angenommen. Es ist komisch. Also, es ist voll komisch.
Jax, der Protagonist in Elex 2, wie gesagt, der beschwert sich so einfach in zufälligen Intervallen, so ohne, dass es einen offensichtlichen Trigger
dafür gibt. Ja, das ist voll weird, die Kommentare.
Der redet einfach, der kommentiert einfach Sachen. Und etwas, so ein Lieblingsthema von dem ist, dass er sich selber rügt, dem Typen zu vertrauen, dass er sagt so, ja, der lässt mich hier, der schickt mich jetzt durch die ganze Welt und lässt mich hier alles Mögliche für ihn machen. Oh, das muss sich aber lohnen, so. Ich hoffe, da falle ich jetzt nicht irgendwie auf eine Falle rein. Und ich hab's noch nicht durchgespielt, aber ich erwarte 100%, dass der nicht lieb ist und dass das dann ein großer Twist sein wird.
Ja, ja, genau, das glaube ich auch nicht. Dieses Spiel hat jetzt im Gegensatz zum ersten Teil, was ich halt ganz cool finde, weil es so ein bisschen frischen Wind reinbringt, 5 ganze Fraktionen, ne? 5 unterschiedliche Fraktionen. Ich erwähne das, weil das ist ja ein ganz integraler Bestandteil jedes Piranha-Bytes-Spiels. Und sie haben ja so einen kleinen Dreh reinbekommen, den ich mochte. Denn zunächst einmal haben sie, finde ich, einen super Start damals mit Elex hingelegt. Das war damals für mich einer der größten Pluspunkte, dass die Fraktionen frisch wirkten. Ne? Sie waren jetzt nicht einfach nur, hier ist der eine alte Lager, neue Lager, Sumpflager, Stereotyp. Natürlich kannst du das immer noch so ein bisschen die Parallelen ziehen, aber dass halt die Magier gleichzeitig die Berserker sind, ne? Also diese starken Männer, die dann aber auch die Natur heilen und Magier sind, da gibt's verschiedene Gegensätze. Wenn man so nach Klischees geht, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das gab es halt in verschiedenen Aspekten bei den Fraktionen. Deswegen hatten sie da einen sehr, sehr guten Start. Und hier haben sie das jetzt in dem Sinne ein bisschen aufgelockert, dass du jetzt halt noch 2 zusätzliche Fraktionen hast. Aber nicht so richtig, weil es sind immer noch 3 Hauptfraktionen. 2 der Fraktionen aus dem ersten Teil sind jetzt quasi Unterfraktionen geworden. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein ganz schöner Dreh. Ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, um mit reduzierten Budget immer noch so ein bisschen eine Steigerung herzustellen. Und ich finde, das ist auch schön in das Spiel irgendwie integriert, dass ich da bei den Klerikern, glaube ich, war. Und die sagen halt, ja, wir haben einfach kein Geld und keine Manneskraft, weil wir vertrieben wurden, um dir irgendwie eine Grundausbildung zu machen. Wir agieren aber so ein bisschen ähnlich mit den Alps. Also wenn du da irgendwie ein bisschen Training holen kannst, dann können wir, glaube ich, darauf aufbauen. Das mochte ich sehr, sehr gern, um nur mal ein bisschen was Positives reinzuwerfen.
Ja, das fand ich auch cool. es gibt einige Dinge, die ich gut fand an Elex 2. Hauptsächlich halt Game Design technisch. Ich finde, das Kampfsystem ist das Beste seit Risen 1. Also Risen 2, Risen 3 und Elex 1 haben ein noch klankigeres, noch unverständlicheres und noch fummeligeres Kampfsystem. Es ist immer noch nicht super, aber es hat jetzt zumindest so die Basics ganz okay. In deinem Podcast in Hooked FM, vorletzte Woche, hast du erwähnt, dass man das Parieren cheesen kann. Das wusste ich nicht. Und jetzt ist meine Meinung auch sehr stark gesunken gegenüber zum Kampfsystem.
Okay.
Und ich habe die Fähigkeit gefunden, du kannst Backstabben lernen, was einfach nur heißt, dass wenn ein Gegner den Rücken halbwegs zu dir hat, dann kannst du einen starken Angriff machen und der macht enorm viel Schaden. Und das Backstabben und das Parieren schießen, da ist jeder humanoide Gegner ist halt jetzt auch nicht mehr der Rede wert.
Ja, also mir ist das halt sehr viel lieber trotzdem immer noch als die Vorgänger, wo es oft in Frustration ausartete und ein Kampfsystem, was dann vielleicht jetzt, also das ein bisschen besser ist, ohne jetzt großartig oder vielleicht auch so überhaupt nur gut zu sein, aber mich dafür weniger frustriert, wie es jetzt der Fall ist. Das mag ich tatsächlich auch lieber. Also ich würde auch mit dem Pariertschieß, sag ich mal, sagen, dass das auch eines der besseren Kampfsysteme ist, die Piranha Bytes gemacht hat. Um das kurz zu erläutern, weil ich das nur im Hauptpodcast erzählt hatte. Du kannst halt mit der rechten Maustaste parieren, wenn du kein Schild in der Hand hast, also nur eine Waffe benutzt, dann kannst du mit dieser Waffe parieren. Und das ist halt wie in anderen Spielen auch, du kannst das nicht halten und du klickst die Taste und dann machst du eine so eine Parieranimation. Und in dieser Animation gibt's einen relativ spezifischen Punkt, wenn du währenddessen getroffen wirst, dann parierst du halt und der Gegner fällt zu Boden und nimmt Schaden. Wenn du aber während eines anderen Punktes, während dieser Parieranimation getroffen wirst, der nicht dieser exakte Parierpunkt ist, dann blockst du den Schaden immer noch und verlierst einfach einen großen Teil deiner Ausdauer. Es ist dann deswegen sehr einfach auszunutzen, weil du diese Parierfunktion total schnell hintereinander spammen kannst und du hast genug Ausdauer, dass du das wirklich ein Dutzend Mal oder öfter machen kannst, dass du einfach auf die rechte Maustaste hämmerst und einfach parier, 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 parier und irgendwann in dieser Zeit wird halt der Gegner angreifen und wenn du Glück hast, parierst du direkt seinen Schlag und das Fenster ist auch groß genug, dass das regelmäßig klappt und wenn du Pech hast, nimmst du trotzdem keinen Schaden, sondern parierst einfach nur nicht, sondern blockst. Und das ist halt absolut übermächtig. Und da hat mir dabei geholfen, viele, viele zu starke Gegner sehr wegzuschießen tatsächlich, ja. Meine ganz persönliche Meinung ist trotzdem, dass ich das lieber mag als halt ein Kampfsystem, das nur nervig und frustrierend ist.
Und trotzdem, das Kampfsystem in Risen 3 war auch quasi, das war kein Thema. So alles war total easy. Du hattest nie irgendwelche Herausforderungen. Und das war auch nicht frustrierend. So, man ist einfach durchgeglitten durch das ganze Spiel. Und trotzdem mag ich Elex 2 besser, weil es doch verschiedene Gegner-Level gibt. Es gibt wirklich stärkere Gegner. Es gibt ein paar Herausforderungen. Es gibt Sachen, die nicht trivial sind. Und das Kampfsystem selber ist jetzt nicht mehr frustrierend. So, deswegen sage ich, es ist das beste Kampfsystem seit Risen 2. Ich finde immer noch, dass in Risen 1 ist das Beste von allen Piranha Bytes Spielen, weil es eben wirklich auf Skill geht, weil es klar ersichtlich ist, weil es klare Animationen hat, klare Hitboxen und so. Alles, was du halt möchtest von einem Kampfsystem. Aber es ist jetzt zumindest hier, sind wir wieder halbwegs an einem guten Punkt.
Ja, ich kann immer noch nicht empfehlen, wie ich das mache, das abwechselnd mit Elden Ring zu spielen. da fällt man regelmäßig in eine Sinneskrise, wenn man auf so einen Dinosaurier draufhaut in Elex 2 und kurz davor einen Gegner in Elden Ring bekämpft hat. Mhm. Aber ja, es ist angenehmer. Ich habe nicht mehr das Gefühl, konstant wie in Elex 1, wo es noch wirklich ein anderes Kampfsystem war, wo ich ständig diese Kombo-Leiste nur gefüllt habe und nur auf diese eine einzige Art angegriffen habe. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich kann mit großen Kombos kann ich gut hantieren, ich kann mit dem starken Angriff, wenn ich Gegner mit der Parieraktion zu Boden bringe, gut hantieren. Ich packe auch immer mal wieder Fernkampf aus, der sich, also ich würde sagen, der Fernkampf fühlt sich akzeptabel an. Ich klicke halt auf Gegner und dann nehmen die Schaden. Aber jetzt großartiges Trefferfeedback gibt es dazu in der Regel nicht. Ich habe aber noch keine Schrotflinte oder sowas benutzt. Ich weiß nicht, ob du deinen Charakter so spielst.
Ich habe alles benutzt. Ich benutze eigentlich immer so die Fernkampfwaffe, für die ich Munition habe und die am meisten Schaden macht, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann. Und Schrotflinte ist schon lustig. Schrotflinte ist lustig, weil dann hast du irgendwie Figur, der sagt so, hey, du Penner, was willst du von mir? Geh weg! Ja, ich muss dir mal die Fresse polieren. Und dann ist halt meine Antwort Schrotflinte. Und dann war's das. Also, sie fühlen sich nicht groß, also Schrotflinte fühlt sich schon ein bisschen anders an. Die funktionieren sich so halbwegs, wie man es erwartet. Du triffst jemanden und der nimmt Schaden. Beim Bogen kannst du den noch spannen. Das heißt, du musst ein bisschen warten, dass Bogen gezogen wird. Und wenn du dann auslässt, dann machst du ein bisschen mehr Schaden, als wenn du gerade erst angefangen hast. Aber der Unterschied ist nicht so groß. Und es gibt keine unterschiedlichen Trefferzonen. Also wenn du jetzt jemanden in den Kopf schießt oder ins Bein, macht gleich viel Schaden. Also es ist alles sehr basic, aber zumindest funktioniert's.
Ja. Es funktioniert, genau, da muss man ja schon mal ein bisschen glücklich drüber sein. Ich finde auch, dass gemeinsam, das gehört ja auch so ein bisschen zu dem Kampfsystem, dass halt das Character Building echt, echt gut ist. Wie hast du das erlebt? Ich war immer motiviert, also ich habe immer nicht ein, sondern 5 Skills, die ich gerade haben will. Und ich finde, das ist eine der Kernsachen, die ein Rollenspiel erreichen sollte, dass du Freude daran hast, deinen Charakter eben aufzuleveln. Und ich hatte da echt, oder ich habe da immer noch viel Freude bei Elex 2 dran. Wie erlebst du das?
Ja, also das ist wirklich so die große Stärke vom Spiel, finde ich so. Man kommt jetzt wirklich gut ständig voran. Es gibt immer etwas, was man weiterentwickeln kann. Es gibt immer etwas, was man findet, was man dann so neue Waffen, die man benutzen kann, irgendwelche Sachen zum Craften. Was hier richtig toll ist, das haben sie von Two Worlds, das einzig Tolle an Two Worlds haben sie geklaut, dass wenn du 3 Waffen derselben Art findest, dann kannst du die an einer Schmiede verbessern zu einer der nächst besseren Art. Aber die Anforderungen sind dieselben. Das heißt, wenn du eine Axt hast, die ist okay, aber du hast 3 davon und dann kannst du die verbessern zu einer besseren Version von dieser Axt, dann kannst du die sofort benutzen, weil die Anforderungen sind besser. Und meistens ist der Sprung wirklich groß. Also ist es dann oft deine nächste Waffe. Und das ist richtig cool. Und dann habe ich jetzt auch einen Grund, jetzt nicht meine ganzen Waffen ständig zu verkaufen, sondern die behalte ich und die horte ich, weil ich könnte ja jederzeit noch 2 davon finden und dann sind sie automatisch besser, wenn ich den Schmiedenskill habe. Also das, Ausrüstung habe ich ständig neue, die mir gefällt und die ich austausche. Skills und Levels und das ganze Zeug ist richtig gut. Ich habe auch, jetzt langsam komme ich an einen Punkt, wo ich sehr viel Elixit, also das Geld im Spiel habe, aber ich spare es mir auch auf, um mir die nächstbessere Rüstung zu kaufen, die auch richtig teuer ist. Also die Ökonomie und das Balancing ist ziemlich gut, würde ich sagen. Also das macht echt Bock.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Fakt, dass diese Waffen, doppelten Waffen einen Sinn haben, dass ich die verstanden hätte, bevor ich mehrere Stunden lang immer alle Waffen, die ich doppelt habe, verkauft habe und dann den Schmiedeskill freizuschalten, dann zu denken, ich brauche mehrere davon. Da habe ich mir den Zugriff zu mehreren coolen Waffen so ein bisschen verbaut, wobei man die auch dann neu findet. Aber da habe ich einfach ein bisschen zu lange mit dem Schmiedeskill gewartet, weil es halt immer so viel coole Alternativen gibt und weil Piranha Bytes wirklich Meister darin sind, wie ich finde, die Wirtschaft so zu balancen, dass ich genug Währung habe, um irgendwie mehr Sachen zu kaufen und auch mit dem Verkauf von Dingen Geld zu bekommen, aber halt immer das Gefühl habe, ich brauche mehr. Immer. Ich habe das immer in Elex 2. Ich habe immer so viel Geld, dass ich mir jetzt denke, jetzt kann ich mir endlich diese Rüstung kaufen oder jetzt kann ich endlich diese Lehrpunkte ausgeben. Andererseits denke ich mir aber auch immer, ich bräuchte gerade eigentlich 2000, ich wollte gerade 2000 Erz sagen, 2000 Elex-Mineralzeug mehr. Elixit, dankeschön. Und ich finde, das wird total oft vernachlässigt bei so Rollenspielen. Halt diese ganze dieses Metagaming, diese Wirtschaftsaspekte, das Kaufen, die Ausrüstung. Und ich finde, da sind die richtig, richtig, richtig gut drin. Und das wollte ich nochmal extra lobend erwähnen.
Da will ich nur reingrätschen. Ich finde, es ist hier sehr gut. In Elex 1 war es ein richtiges Problem. In Elex 1 hast du oft die Sachen nicht bekommen für eine lange Zeit. Also neue Rüstungen hatten immense Anforderungen. Du hast die zwar verfügbar bekommen, du kannst sie jetzt kaufen, aber du kannst sie dir nicht leisten. Das geht erst in 5 Stunden. Das ist sehr oft passiert. Und Risen 3 will ich gar nicht anfangen. Das ist lachhaft. Also da sitzt du auf deinem irrsinnigen Goldberg und kannst die nicht ausgeben. Und Rüstung ist scheißegal und so. Also ich finde, Elex 2 macht das jetzt sehr gut, aber ich finde, hier ist es, das ist jetzt so eine Spitze seit langem.
Das ist tatsächlich bei Elex 2, also ich habe mir das Problem ein bisschen selbst gebaut in diesem Spiel, obwohl das Spiel selbst es dann nicht mehr hat, denn die große Auswahl an Skills sorgt auch dafür, dass es ein paar Skills gibt, die ich unbedingt am Anfang haben musste, denn es gibt leider Gottes / zum Glück Skills, die deine Erfahrungspunkte erhöhen. Also wie viel Prozent Erfahrungspunkte du bekommst für das Töten von Monstern und für das Abschließen von Missionen. Und ich kann es nicht über mich bringen, die nicht als erstes holen zu wollen. Also in mir ist es etwas, dass ich das dann von Anfang an machen muss, damit ich halt auch diese Bonus-Erfahrungspunkte von Anfang an bekomme. Was halt dazu führte, dass ich sehr, sehr lange Zeit wirklich nur in Intelligenz und Gerissenheit, glaube ich, meine Skills gepumpt habe, weil du, glaube ich, 50 oder sowas davon brauchst, sodass ich halt weiß ich nicht, 8 oder 9 Stunden lang mit dem Rohr rumgerannt bin als Startwaffe und auch keine weiteren Rüstungen habe ich getragen, weil die brauchen keine Stats, aber halt die Waffen alle nicht nutzen konnte, weil ich einfach so viel Punkte in diese Erfahrungspunkte-Dinge gepumpt habe. Das ist auch meine eigene Schuld, das realisiere ich.
Ja, aber das ist ja das Schöne an so einem, so soll es ja auch sein, dass es verschiedene Ansätze gibt, dass es komplett verschiedene Playthroughs geben kann, die dann ganz anders laufen. Auf das soll es ja ausgelegt sein. Und das, finde ich, funktioniert hier sehr gut. Ich habe auch schon Ideen für meinen zweiten Durchlauf von Elex 2, was ich dann anders machen werde. Unter anderem werde ich böse spielen.
Ah, tatsächlich, das mache ich gerade beim ersten Mal schon.
Okay.
Das ist für mich nämlich ein Vorteil davon, dass die ganze Welt mir so ein bisschen egal ist. Das erlaubt es mir, das größte Arschloch in dieser Welt zu sein. Weil in einer Welt, wo ich mich wirklich um die Charaktere so richtig kümmern würde und wo ich mit denen diese Verbindungen habe und wo ich mich auch um den Hauptcharakter kümmere, kann ich das nicht. Ich habe das gerade erst gemerkt, als ich Mass Effect Legendary Edition gespielt habe und mir dachte, so, und dieses Mal bin ich einfach komplett Renegade. Und ich habe das 4 Stunden gemacht und ich habe es gehasst. Ich habe meine Spielzeit mit dem Spiel verachtet, weil ich da gar keinen Spaß dran hatte, einfach ständig ein Arschloch zu den Charakteren zu sein, die ich mag. Also Renegade zu Ashley war großartig, alles andere fand ich doof. Und in Risen 2 habe ich da viel weniger Probleme mit, weil dieser Charakter Jax, Entschuldigung, weil Elex 2, weil ich mit Jax sowieso keine große Verbindung habe. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wieso dieser Charakter in der Lore ankommen sollte. Und ich konnte mal zu einem Alp, glaube ich, irgendwie sagen, mein einziges Ziel ist die Zerstörung von allem in dieser Welt. Es ist kein exaktes Zitat, aber das war es im Kern. Und ich dachte so, warum sollte man dieser Charakter das jemals sagen? Der ganze Grund, warum wir hier unterwegs sind, ist, um die Welt zu retten. Also wieso soll ich zu diesem Charakter sagen, ich liebe es, ich will der sein, der alles zerstört. Das finde ich ziemlich dumm. Aber ich mag's, dass ich diese Freiheit für mich jetzt erlebe, das erste Mal in so einem Spiel, einfach das auszuleben.
Ich freue mich auch auf meinen Playthrough, wo ich das dann auch mache. Denn ich spiele es so, wie ich Spiele immer spiele, so als gute Person.
Mhm, ja.
So, vielleicht bin ich langweilig und aber...
Ich glaube, es ist bei 90%, also ich glaube, das geht jedem doch so, oder? Man kann doch diese Spiele nicht so spielen, als ob man der Bösewicht ist. Das ist komisch. Ich finde das komisch.
Das ist seltsam, ja.
Ja, also ich mache es jetzt in diesem Fall, aber ich habe es erklärt, wieso.
Aber es ist einfach, genau wie du sagst, so, dieses Spiel, mich würde halt interessieren, was sich tatsächlich ändert, also wie viel ist dann anders, weil bisher durch meinen Testen, ich habe mehrere Quests gemacht und dann geladen und sie dann nochmal gemacht auf verschiedene Weisen, einfach nur um zu gucken, was so die verschiedenen Verläufe sein können, und fast immer war der Unterschied marginal bis gar nicht vorhanden, und deswegen würde ich für das Video, was ich garantiert mache zu Elex 2, einfach ein Experiment machen und das Ganze nochmal durchspielen, aber halt knallböse und dann gucken, was tatsächlich anders ist. So, wenn mich alle meine Begleiter hassen, wenn ich immer die böse Option, die Zerstörungsoption genommen habe, wenn ich jeden getötet habe, den ich töten kann, weil meine Vermutung bisher sieht so aus, als ob es exakt gleich läuft, als ob die Quests fast alle gleich enden, und wahrscheinlich gibt es auch wieder 3 verschiedene Enden, wie in den bisherigen Spielen auch, aber wahrscheinlich halt auch nur so die letzten 10 Sekunden. Das ist halt indikativ für ein größeres Problem mit dem Quest-Design, was so meine größte Sorge ist, aber ich glaube, da sollten wir als letztes zu kommen, weil das ist, glaube ich, das größte Thema.
Also ich wollte nämlich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich dieses Erlebnis auch gemacht habe auf eine andere Art, nicht unbedingt, doch eigentlich auch schon auf diese Art, denn du hast auch Begleiter, und die Begleiter nehmen auch teil an Gesprächen, und wie du die Gespräche führst, beeinflusst halt die Begleiter in dem Sinne, dass du dann die Einblendung bekommst, diesem Charakter gefiel das oder gefiel das nicht, und wenn du dann irgendwie eine unsichtbare Grenze über- oder unterschreitest, bekommst du ein neues Pop-up, wo dann steht, dieser Charakter mag dich jetzt oder mag dich nicht mehr oder ist jetzt neutral gegenüber sowas, ne? Und ich renne halt die ganze Zeit mit dem Charakter Nasty rum, was halt einfach ein sehr simpler Charakter ist, weil die will einfach immer, dass du ein Arschloch bist zu allem, was sehr gut zu meiner Spielweise passt. Und deswegen habe ich halt diverse Charaktere gehabt, wo ich halt, zu denen ich halt komme, die sagen, hey, ich möchte das und das machen. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich helfe dir. oder ich sage halt, du bist das größte Arschloch, das mir je zu Gesicht gekommen ist. Und das sage ich dann immer, aber ich kann die Quest dann immer trotzdem annehmen. Also es erzeugt dann nie das Problem oder ja auch durchaus die Stärke, dass die Charaktere von Grund auf anders mir gegen eingestellt sind, dass das einen Einfluss auf das Questen hat oder sowas, sondern der Charakter sagt dann halt manchmal, das war aber uncalled for. Anyway, bitte rette meine Katze. Dadurch, dass ich das so oft gemacht habe, habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, diese Auswahl bei den Texten ist nicht dafür, dass ich gerade das Spiel selbst beeinflusse und wie ich diese Quest herangehe, sondern das ist dafür da, dass ich unterschiedliche Begleiter, die ich währenddessen dabei habe, glücklich machen kann. Ich weiß auch noch nicht so ganz, vielleicht bist du da schon weiter und hast da schon einen Effekt gesehen. Ich weiß noch nicht so ganz, was das bewirkt, wenn Charaktere mir loyaler eingestellt sind als andere gegenüber. Aber ich konzentriere mich da gerade sehr auf diesen einen Charakter, um den mir loyal einzustellen. Und dann gucke ich mal, was ich mit den anderen mache.
Bisher hatte es noch keinen Unterschied von dem, was ich gesehen habe. Ich habe immer die Begleiterquests bekommen. Die labern mich jedes Mal an. Hey, hier, meine Katze ist auf dem Baum. Hilf mir bitte, die runterzubekommen, auch wenn sie mich hassen. Also ich habe das zum Beispiel versehentlich mit Figuren schon geschafft. Mit Nasty ist es einfach, denn die Punkte, wo Begleiter dich mehr mögen oder weniger mögen, sind dieselben Punkte, wo du den Zerstörungswert bekommst oder verringerst. Und da muss ich kurz einschreiten, weil es ist total simpel. Es ist die Moralmechanik von Elex 2, wie sie Risen 3 hatte, und Elex 1 auch schon. Risen 3 hatte sie richtig, richtig bescheuert und Elex 2 geht leider in die ähnliche Richtung, aber in Elex 1 fand ich sie cool. Das ist im Prinzip, es gibt einen Wert, der sich erhöht und verringert, so je nachdem, was du tust. Und das Framing in Elex 1 war, dass Jax am Anfang ein Alp-Commander war. Der war einer von diesen total blassen Nazis, die Welt erobern wollten, um das Elex an sich zu reißen. Aber er wurde angeschossen von seinen eigenen Leuten, zum Sterben zurückgelassen. Und das ganze Elex ist aus ihm entfleucht. Und die Alps sind ja auch in der Eiswüste. Und Elex ist blau und kalt. Und deswegen war der Wert auch die Kälte. Und der Moralwert war dann, wenn du dich weiterhin verhältst wie ein Alp-Commander, dann steigt dein Kältewert. Und wenn du dich mehr verhältst oder anfreundest mit den freien Menschen, dann sinkt dein Kältewert. Und die Alps sind böse und die freien Menschen sind gut. So. Und das funktioniert ganz okay. Hier ist es jetzt ein Zerstörungswert. Und ich glaube, das war meine Interpretation, ich bin mir noch nicht sicher, dass es eine Gottheit gibt, die Morkons anbeten. Und die mag Zerstörung. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da kommen wir später. Und es ist einfach so, machst du was Gutes, dann sinkt der Zerstörungswert und machst du was Böses, dann steigt der Zerstörungswert. Aber es ist nicht klar, was dieser Wert symbolisiert. Und dieselben Triggerpunkte, wo dieser Wert hoch und runter geht, der hat auch einen Einfluss auf deine Begleiter. Wenn dein Zerstörungswert runtergeht, die meisten Begleiter mögen dich dann mehr. Und wenn er hochgeht, dann mögen sie dich weniger. Bei Nasty, ich glaube, sie ist die Einzige, ist es umgekehrt, wenn der Zerstörungswert hochgeht, dann mag sie dich weniger. Und wenn er runtergeht, mag sie dich mehr. Was dann weird ist, weil es gibt einen anderen Begleiter, du meintest ja schon, Nasty ist eine total simple Figur, die ist ein Arschloch, die will einfach nur jemand auf die Fresse hauen und deswegen ist das so. Aber es gibt eine andere Figur, die heißt Bully, die ist die Leibwache von der obersten Person bei den Outlaws, was einfach so richtige Halsabschneider und Arschlöcher ist, und das ist die Leibwache von dem obersten Halsabschneider und Arschloch dort, und seine Quests beinhalten auch, dass man Leute für ihn umbringt und ausnimmt und halt furchtbare Sachen macht, und bei dem, der mag es, wenn Zerstörung runtergeht, genau wie alle anderen, obwohl es bei ihm auch gepasst hätte, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Und wenn man mit den Leuten redet, sowohl mit Bully als auch mit Nasty, wenn man mit ihnen direkt redet in den Quests, dann muss man auch die guten Antworten nehmen, wo die Zerstörung runtergeht, dass sie wiederum hören müssen oder wollen, was sie dann wieder mögen. Also es gibt keine interne Logik. Es ist alles gamey, es ist alles Quatsch und falsch und furchtbar. Und ich habe den ursprünglichen Punkt schon ein bisschen verloren.
Das ist gar nicht so schlimm. Ich auch, muss ich gestehen. Aber ich würde dich zu diesen Begleitern gerne noch was fragen, weil du sagst, es ist alles sehr, sehr gamey, mit einer Ausnahme, die ich ein bisschen seltsam auch finde. Du hast ja gerade schon erwähnt, diese Begleiter haben halt Quests. Ne? Es gibt Companion-Quests, also es gibt nicht nur Loyalität, die du aufbaust, sondern auch Companion-Quests. Erinnert alles ein bisschen an Mass Effect 2. Vielleicht gab es das auch vorher schon in den Risen-Spiel, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja,
genau.
Seit Risen 2 ja? gibt's das.
Okay. Mhm. Diese Companion-Quests werden aber nicht klar gekennzeichnet, wie und wann die gestartet werden. Das ist der Grund, warum ich gerade Nasty dabei habe. Ich glaube, dass das einfach nur zeitabhängig ist, aber vielleicht liegt es auch an den Loyalitätsgrad, die sie zu dir hat. Weißt du das? Kann man alle Companion-Quests machen?
Du kannst, also du findest die Companions so in der Spielwelt, die genau. entdeckst du einfach und dann sind die alle in deinem Hort, der Bastion, das ist so quasi dein Stützpunkt, den du am Anfang direkt kriegst. Du musst nichts dafür machen, anders als in Elex 1, wo du dieses Lager der Mitte ja selber finden musst und langsam aufbaust. Hier ist es einfach schon da. Und die gehen dann dahin. Und um ihre Companion Quest zu aktivieren, muss nur ein bisschen Zeit vergehen. Was heißt, so, ich habe zuerst mal alle Companions gesammelt und dann bin ich in meine Bastion gegangen, habe mich ins Bett gelegt, bis zum nächsten Morgen geschlafen. Und am nächsten Morgen kommen mir alle nacheinander vorbei. Hey du, ich habe hier das, was du für mich machen kannst. Hey du, ich habe hier das, was du für mich machen kannst. Hey du, ich brauche dir eine Hilfe. Und dann kannst du dir Quests machen und dann gehst du wieder schlafen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
Okay, also das machen die quasi, du musst quasi in die Bastion und dann würden die zu dir kommen, wenn sie dann bereit sind.
Sie kommen nicht mal direkt zu dir, aber sie stehen halt da in der Mitte rum und wenn du da durchläufst, dann sprechen sie dich an meistens. In Risen 2 war es noch so, dass du eben Pirat warst und du hast da quasi deine Crew aufgebaut und dann hast du ein Crewmitglied mitgenommen an Land und bist dann mit denen rumgelaufen und das war richtig cool. In Risen 3 war es dann immer noch so und in Elex 1 war es dann mehr so ein Überbleibsel, aber du konntest halt deine Begleiter romancen, du konntest Kaya romancen und du konntest Nasty romancen. Elex 2 hat jetzt die Kaya-Romanze canon gemacht, es gibt keine Möglichkeit irgendwie einen Spielstand zu importieren und dann ändert sich irgendwie was, sondern es ist jetzt einfach Kaya, egal ob du Nasty geromanced hast oder nicht. Und in Elex 2 scheint es wirklich so, als ob der Loyalitätsgrad oder so wirklich bisher gar keinen Einfluss auf irgendwas hatte.
Ja, das ergibt Sinn. Ist schade, also ich frage mich bei solchen Dingen immer, kann man sowas auch dem Budget zuschreiben? Das ist eine Frage, die in Elex für mich schon relevanter wurde und in Elex 2 nicht weniger relevant wurde. Wie viel der Probleme und Schwächen eines Piranha-Bytes-Spiels einfach nur wegzuerklären sind mit, ja, das sind halt 35 Leute in Essen und die machen das alle seit 25 Jahren und das ist halt das, was die machen können. Und einige dieser Aspekte, über die wir gerade reden, ich glaube, das geht besser. Und ich glaube, das hat teilweise auch schon Piranha-Bytes früher besser gemacht, oder?
Ja, also die Begleiter fand ich in Elex 1 halt schon interessanter. Beziehungsweise das ist dann ein Problem, was das auf das ganze Writing fällt. So, das ganze Writing in Elex 2 ist echt nicht geil. Also wirklich überhaupt nicht gut. In so ziemlich allen Facetten. Und das fließt dann eben in die Begleiter, das fließt in die Dialoge und das fließt in die Quests. Das fließt auch in, wie die Lager aussehen, die in Elex 1 ja noch alle wirklich komplett unterschiedlich und interessant aussahen. Die Kleriker hatten dieses Cliff, wo du unten rein bist und da war dann plötzlich alles Lava und Metall und die Roboter sind hier rumgelaufen bei den, die Alps waren ja keine Fraktion, aber halt die Berserker hatten dieses coole Gothic-artige, wo alles grün war und gewachsen und die Outlaws, blablabla. Und hier ist es so, die Kleriker sind in einer Burg.
Ja.
Punkt. Und die Outlaws sind halt so eine Blechhütten.
Genau, sehr viel weniger, also immer noch die gleiche Mut, die sie in ihrem Mad Max-Wüste hatten im ersten Teil, aber viel weniger ausgemalt, also viel weniger gezeichnet und selbstbewusst dargestellt, wie ich finde. Das gilt für ganz vieles in Elex 2, wo ich immer noch sehe, das ist der gleiche Grundgedanke dabei, aber in dem Versuch, das zu aktualisieren und zu verändern, wurde es so ein bisschen verwaschen.
Mhm. Ja, irgendwie, ne? Also es ist nicht mehr eben, bei Elex 1 habe ich noch gespürt beim Writing so, okay, wir machen jetzt ein komplett neues Setting so und das geht um dieses Elex und das Elex kann so viele verschiedene Sachen und jeder will es haben und weil man damit das und das machen kann, dann gibt es diese Fraktion und diese Fraktion und die haben diesen coolen Ort, wo sie leben und die haben diese Waffen und die leben so und haben diesen Glauben und hier in Elex 2 ist es so, Elex spielt keine Rolle mehr, Elex ist egal.
Oh ja, das war. Guter Punkt, habe ich auch gar nicht bedacht, das ist ein guter Punkt.
Die neue Fraktion, die Morkons, benutzen kein Elex!
Ja, das stimmt.
Ah,
da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Elex ist wirklich sehr egal.
Je mehr eben ich mich mit Elex 2, meine Notizen sind lauter A's, großen A's. Weil, ja, okay, es bricht immer wieder aus mir raus, ich versuche mich zurückzuhalten.
Naja, ich verstehe das, weil vielleicht ist es darauf zurückzuführen, also, na, das Spekulieren über die Beweggründe oder die Motivation dahinter sind eigentlich immer hinfällig, weil wir da nun mal einfach pures Gerate ist. Aber Gefühl, das ich bekomme, so soll ich es vielleicht eher frame, das Gefühl, das ich bekomme, ist, dass Elex 2 ein deutlich leidenschaftsloseres Spiel ist als viele früheren Piranha-Bytes-Spiele. Also selbst wenn ich, in diesem Sinne erinnert es mich ein bisschen an Risen 3. So ein Spiel, was irgendwie existiert, weil es erfolgreich genug, ein Teil einer erfolgreichen Reihe ist oder einer relativ erfolgreichen Reihe, aber nicht so wirklich, weil jetzt diese krasse eine Idee da war. Weil man kann über Risen 2 auch sagen, was man will, aber da wollten sie halt irgendeinen Piraten-Bullshit machen. So, und das kann ich respektieren. Da hatten sie irgendwie eine Idee und konnten sie dann auch nur so zu einem Viertel richtig umsetzen. Und es ist dann im Endeffekt doch ein sehr klassisches Spiel, aber zumindest ist da dieses eine Ding. Und bei Elex hatte ich genau das Gefühl auch so, ne, mit diesem Dreh um Elex und mit dieser ganz starken Ausarbeitung dieser verschiedenen Teile dieser Welt. Und in Elex 2 wirkt es alles so ein bisschen dahingeschludert, oder?
Ja, mein Gefühl war so, die Leute, die das gemacht haben, denen ist nicht, das ist nicht komplett egal, weil das Spiel ist ja, es ist ja fertig, es ist ja komplett, es ist ja kein Gothic 3 oder so, was ja nee, komplett unfertig aus dem Markt geworfen wurde oder so, sondern die Leute sind in die Arbeit gegangen, haben sich hingesetzt und haben ein Spiel gemacht. Aber es fühlt sich halt an wie genau das, so, das ist ein Job. Ja. Das waren Leute, die haben den Auftrag bekommen, macht ein Spiel und sie haben ein Spiel gemacht und das ist jetzt, was wir hier haben.
Das ist wirklich das Gefühl, das man bekommt. Elex war erfolgreich, dann machen wir jetzt natürlich ein Elex 2. Und das ist jetzt unsere Arbeit, die halt zu machen. Und dann haben wir es veröffentlicht. Und ich finde, das ist ja auch alltäglich. Das ist ja nichts, keine Besonderheit. Es fällt halt besonders auf bei diesem Entwickler, weil diese ganze Atmosphäre in deren Spielwelten halt so ein integraler Bestandteil meiner Liebe oder meiner Freude an diesen Spielen immer wieder ist. Und wenn halt das Gefühl ist, dass das so ein bisschen verloren ging, dann fällt das extrem auf, wie ich finde, weil das halt eine der großen Stärken eigentlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Also einige ihrer Spiele, besonders die halt Gothic 1, Gothic 2, aber auch Risen und auch Risen 2 und wie ich finde, das sind manche schon nicht mal an Bord, halt auch Elex, haben Charakter, die haben Persönlichkeit. So, da gibt's Dinge, die sehe ich sonst nirgends, die kriege ich sonst nirgends. Die haben Spielerfahrungen und Geschichten und Figuren, die ich ganz gerne mag. Und in Elex 2 ist es bisher einfach noch nicht so gewesen. Das war auch in Risen 3 so.
Ja, ich habe Risen 3 wirklich nur ganz wenig gespielt, aber halt, weil ich dann auch schnell gelangweilt war und habe der Rest, also Rest meiner Kenntnis über Risen 3 entstammt ausschließlich deinem Video dazu. Tatsächlich. Mehr habe ich das selbst gar nicht gespielt. Entschuldigung, nee.
Nee, ich wollte nur sagen, ich habe mal auch mein Risen 3 Video selber geguckt vor kurzem und das finde ich ist ein sehr gutes Video, also auch eines meiner Favoriten.
gescheit gespielt ist der YouTube-Channel, wie eine Erinnerung. Ich möchte Elex 2 in vielen Aspekten ein bisschen mehr mögen, als ich es tue, weil ich habe mich tatsächlich darauf gefreut. Ich finde, diese Spiele haben auf eine Art mehr mit diesen ganz großen, beliebtesten aller Open Worlds gemein, als man auf den ersten Blick vielleicht glaubt. Also ich meine damit jetzt sowas wie Breath of the Wild oder tatsächlich auch Elden Ring. Da explodieren ja viele Kritiker und Spieler, weil es eine große offene Welt, die dir nicht immer mit Icons sagt oder Questmarkierungen oder sonstigen Infos, wo du als nächstes hin musst und hier ist diese Schatztruhe und hier ist dieses wiederholbare Ding, sondern es wirkt halt wie eine dynamische Welt, die du selbst erkunden musst und wo du auch sehr natürlich Dinge dann dadurch verpasst. Und das ist ein Teil der Faszination und der Liebe dafür, damit du dann tatsächlich Dinge findest. Und genau das ist ja die Stärke auch, oder eine der Stärken von diesen Spielen. Diese Welt fühlt sich immer natürlich und nachvollziehbar an und es machte Spaß, sie zu erkunden, weil du überall durchaus einzigartige Dinge gefunden hast und es nicht alles einfach nur ein Abarbeiten von Listen war. Das war ja auch, ne, sobald du dein Kritikpunkt an einigen dieser Spiele, wenn das Gefühl dann kam, dass du eine Liste abarbeitest. Und es ist halt schade zu sehen, dass dann in Elex 2 dadurch, dass die Welt für sich weniger stimmig ist, man, oder ich zumindest, mehr in diesen Trotz gefallen bin, dass ich halt, ne, ich habe mir dann ein Video angemacht auf einem anderen Bildschirm und dann auf diesem Bildschirm halt meine Questmarkierungen abgearbeitet. Und so habe ich Elex 1 nicht gespielt.
Ja, also zu Questmarkierungen, ich glaube, das war auch dein Vorschlag auf Twitter, wie wir da kurz interagiert haben. Man kann sie nicht ausstellen, aber man kann sie gar nicht erst anmachen, so, das ist optional im Questlog. Das war schon seit Risen 3 so. Und ich habe ein bisschen drauf geachtet, die Figuren geben dir schon Ortsanweisungen. Also man kann es ohne Questmarker spielen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht empfehlen, außer man hat jetzt vor, wirklich nochmal 100 Stunden draufzusetzen auf die Spielzeit. Weil auch wenn man eine ungefähre Ortsbeschreibung hat, kann man sich doch einen Wolf suchen. Und das möchte ich noch erwähnen. Manche der Quests, insbesondere viele der Hauptquests, haben explizit keine Ortsbeschreibungen, sondern da sagt dir dann eben dieser offensichtlich böse Dude, ja, geh mal hier zu diesen 5 Orten, ich habe sie dir in deinem Adjutor markiert. Also,
okay.
Also, ja, folge den Questmarkern.
Aber ich finde allein, das ist ja schon durchaus noch schön zu sehen, dass sie in den ganzen Nebenquests und sowas halt weiter dabei sind und weiter diese Erklärungen dir ermöglichen, weil ich glaube, das ist durchaus wichtig für einen großen Teil oder zumindest für einen Teil der Spielerschaft, dass es diese Möglichkeit zumindest in den meisten dieser Quests noch gibt. Aber ich habe halt dafür leider nicht den, ja, im Englischen würde ich sagen, den Buy-in in dieses Spiel, dass ich bereit bin zu sagen, ich roleplaye hier, ne? Weil das ist ja im Grunde Roleplaying einfach. Du nutzt nicht die verschiedenen Features, die du auf einer spielmechanischen Ebene bekommst, sondern du versuchst die Welt so zu erleben, wie der Charakter in der Welt sie auch erlebt. Da hattest du in den alten Piranha Bytes-Spielen wie Gothic gar keine Alternative zu und mittlerweile hast du die Alternativen. Im besten Fall willst du sie aber nicht nutzen, weil du trotzdem roleplayen willst und ja, das ist hier nicht so richtig der Fall bei mir gewesen. Ich würde mal kurz dir das Feld überlassen, denn du hattest ja ein, zwei Punkte, wo du schon gesagt hast, du würdest da gerne später noch zu kommen, bevor ich jetzt versuche, auf den richtigen Punkt zu treffen. Hättest du noch da noch irgendwie einen Punkt oder zwei Punkte, wo du im Kopf hast, darüber muss ich noch ranten oder reden oder loben oder sonst irgendwas?
Also das ist jetzt quasi das Hauptding, ist das Quest-Design, finde ich. Das
ja,
ist,
stimmt, natürlich. Ja,
ja, wo eben diese, ich nenne sie mal Design-Philosophie von Elex 2 halt mich am offensichtlichsten stört. Und wo es auch am meisten wehtut, weil Elex 1 hier da viel, 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 viel besser war. Das war wirklich so von Risen, so seit Risen, das beste Quest-Design, was sie hatten. Und ich verlange jetzt hier auch nicht irgendwie großartige Innovationen oder so. Das Problem ist, bei Elex 1 hattest du Quests und Dialoge mit Dialogoptionen und Möglichkeiten, wo du deinen Kopf benutzen solltest. Du musstest nicht, aber wenn du es nicht gemacht hast, hattest du Nachteile. Wenn du Quests zum Beispiel in einer Reihenfolge gemacht hast, wodurch Figuren dann einen schlechten Eindruck von dir kriegen, aber du hast noch eine Quest bei ihnen, dann ist das schlecht. Dann ist das schlecht für diese Quest. Aber das hat diese Auswirkung. So, du kannst dir Sachen selber verbauen. Du kannst Leute anlügen und später reden sie dann nicht mehr mit dir. Du kannst Leuten, du kannst Leute verärgern und dann bringen sie dich um und solche Sachen. Also du kannst wirklich so dir selber Steine in den Weg legen und du merkst es eventuell nicht bis viel, viel später. Und so manchmal legt dich das Spiel auch einfach rein. So manchmal sagt es dir, etwas wird so sein. So eine Figur sagt dir, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir später. Und später haut sie dir dann eine von hinten rein, wo sie dann plötzlich auftaucht und du nicht wusstest, dass sie da ist. Aber das ist ja immer noch gut, weil es dann trotzdem so quasi so ein Wachrütteln ist. So quasi, hey, vielleicht hättest du aufpassen sollen. Vielleicht gab es einen Hinweis, den du übersehen hast. Oder vielleicht kannst du das ja irgendwie umgehen. Und in Elex 2 ist so Hirn aus, Spiel an. So, du kannst nichts mehr falsch machen. So, die Quests verlaufen, also fast alle Quests verlaufen gleich, egal was du sagst, egal was du tust. Und wenn es mal irgendwie verschiedene Verläufe gibt, dann ist es entweder, du kriegst ein bisschen weniger Geld, als du sonst bekommen hättest, oder du kriegst ein bisschen weniger Items, die jetzt nicht wirklich relevant sind. Oder eine Figur, und das ist wirklich ganz, 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 ganz selten, eine Figur, die dir eh nicht so viel bedeutet, ist dann halt irgendwie im Gefängnis oder tot. Und das passiert ganz, ganz selten. Und wenn du wirklich Dialoge skippst, nur Questmarker folgst, wenn du quasi, wenn ein Roboter dieses Spiel spielen würde, der hätte exakt dieselbe Erfahrung wie ein fühlender, denkender Mensch. Und so soll es ja eigentlich nicht sein. So, das ist eben das, was du meintest. In Gothic hatte man keine Questmarker. Man hat da, wie du sagtest, so man in Elex 2 gibt es keinen Grund zu Roleplayen. Und ich finde, was so cool war an Gothic 1 und 2, so, es hat dir quasi keine Chance gegeben, als zu Roleplayen. Weil alles, was du da tust, hat irgendwie mit den Fraktionen zu tun, mit den Machenschaften, die haben, den Beziehungen untereinander, den Charakteren, die Beziehungen unter die Charaktere, ihre eigenen Ziele. Was du jetzt versuchst zu machen, du musst dich hier die sozialen Gefüge irgendwie da einschmuggeln und hocharbeiten. Und es gibt immer Leute, die versuchen, dich reinzulegen, oder es gibt mehrere Varianten, wie du was machen kannst, und das ist alles irgendwie immer ein bisschen schwierig. Und du musst dich da reinfuchsen, du musst dich da reindenken. Es gibt keine Questmarker, es gibt keine Anzeigen, die dir sagen, so, dem hat das gefallen, oder der mag dich jetzt nicht, sondern du musst zuhören, ob du da jetzt gute Chancen hast, oder warum das jetzt nicht funktioniert hat. Du wurdest gezwungen zum Roleplayen, du zumindest ein bisschen. Und bei Elex 2 ist das halt so, du guckst, also ich gucke eigentlich Jax zu, wie er in der Landschaft rumläuft und Leute sagt, ja, das war jetzt aber gemein, geht das nicht ein bisschen netter?
Vielleicht ist der Gedanke, dass sie halt Jax als kompletteren Charakter von sich aus erschaffen wollten, aber das fällt mir schwer zu glauben, weil halt Jax kein Charakter ist. Zumindest, also ein so schlechter Charakter, dass ich ihm Charakterlosigkeit nur vorwerfen kann. Das wäre halt so ein Gedanke. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch das Captain Shepard-Ding, wo halt gesagt wird, du hast zwar Möglichkeiten, hier die wichtigen Entscheidungen zu treffen, aber Captain Shepard wird in wesentlichen Teilen auch durch die Writer einfach geformt und geschrieben. Aber das Gefühl habe ich hier nicht so richtig. Ne? Also ich kann nicht jetzt behaupten, dass Jax in irgendeine Art und Weise mir irgendein Gefühl für seinen Charakter gibt. Ich glaube, weil er auch selten, weil er halt selten mit Leuten interagiert, außerhalb von, ich möchte das und das erreichen.
Was mir aufgefallen ist, wie er doch schon charakterisiert ist, er ist nicht dumm. Also wenn Leute versuchen, ihn hinters Licht zu führen oder irgendwie was zu verheimlichen oder was ungesagt lassen, dann hebt er es heraus und stellt es ihnen vor die Nase und sagt so, ich verstehe schon, wovon du redest. Du willst eigentlich dir den Leuten Geld abluchsen, so. Du musst ja nicht um den heißen Brei herumreden, so. Das macht er öfter. Das ist mir aufgefallen, ist so eine konstante Charakterisierung. Aber das ist halt auch nicht so, das ist kein Geralt aus Witcher 3. Das ist kein Shepard aus Mass Effect, so. Und in Elex 1 hat das noch besser funktioniert, weil er war ja quasi, er ist aus seiner Welt rausgeschmissen worden, hat aber trotzdem noch die Programmierung der Alps, aber das also Elix ist Elix aus ihm 1 raus.
Meinst
die,
du? Elix 1
genau,
meinst du?
Genau. Und die Gefühle sind zurück und er ist selber verwirrt und er muss sich da jetzt an andere halten und da passt es noch eher, dass er so ein unbeschriebeneres Blatt ist, aber hier in Elex 2 macht es gar keinen Sinn und funktioniert meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Ich sag auch nur, dass man ihm eher zuguckt, weil, wie gesagt, so, er ist derjenige, der den Leuten der Leuten sagt so, okay, ich verstehe, was du sagst. Das bin nicht ich. Mhm. Und ja, also die ganzen Entscheidungen trifft er. Die ganzen wichtigen Dinge macht Jax.
Ja, weißt du, wie, also zu diesen Entscheidungen, mich hat ein bisschen verwirrt, wie welches Stadium der Welt übernommen wird vom ersten Teil. Mhm. Weil erneut, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich dann nicht an alle mehr konkret erinnern konnte. Aber nimmt ja keine Safe Games oder sowas, die du vorher gemacht hast, oder? Oder das hab ich nicht übersehen, oder?
Nee, das ist schon richtig.
Und das ist halt ein bisschen seltsam ab und zu, weil du spielst halt wirklich in der gleichen Spielwelt, die ein bisschen weiter nach Osten gewandert ist, glaube ich. Nee, doch, ist Osten? Ich glaube, es ist in Osten gewandert. Aber du hast so ein paar der gleichen Gegenden trotzdem. Und es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie größtenteils woanders bist oder sowas. Und da erschien es mir immer wieder etwas seltsam, dass ich mich so ein bisschen, ja, disconnected gefühlt habe, wenn halt der Charakter sagt dann, ah ja, ich war ja damals da und da. Und ich dann irgendwo bin zwischen, ich glaube nicht, dass ich da war, ich weiß es nicht mehr genau. und das ist falsch. Also so ein bisschen all over the place. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Kritikpunkt ist. Ich stotter gerade ein bisschen rum, weil das einfach nur so ein ganz vages Gefühl war von mir.
Doch, das Gefühl habe ich geteilt. Das war in Risen 3, im Gegensatz zu Risen 2 ja auch. Das war dieselbe Welt, aber die Sachen haben sich ein bisschen verändert. Und Risen 3 hat dich auch überhaupt nicht eingeführt, was jetzt die Veränderungen sind oder warum oder bla bla bla. Und wenn du Risen 2 gespielt hast, dann viel Glück und gute Nacht. Hier bei Elex 2 kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand orientieren kann, wenn die Person Elex 1 nie gespielt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du lernst ja auch gar nicht so, was mit den Fraktionen eigentlich so, was ihr Ding ist. Das lernst du in Elex 2 nicht. Und ja, das hatte ich aber auch so. Ich habe mich dann neu orientiert und ich habe mir alles so selber zusammenfrickeln müssen und das ist alles sehr unbefriedigend. Die Berserker haben jetzt was damals das Vor der Outlaws waren, übernommen. Okay, was heißt das? I don't know. Es gibt eine Quest dort, wo eine Vorarbeiterin der Setzer, die diese Weltenherz-Setzlinge anbauen, die super wichtig sind für die Berserker, die ist einfach so schroff mit denen, dass die nicht arbeiten wollen, dass die es nicht richtig machen und die sind dann auch unglücklich und alle sind unglücklich und hier kommt Jax, der nette Helfer, und der hilft dann jetzt und sagt ihr, die soll nicht so böse zu den anderen sein, und er hilft den Arbeitern bei ihr quasi so eine Gehaltserhöhung zu verhandeln, damit sie glücklicher sind. Und ich denke mir halt so, warum braucht es denn jemanden wie Jax? Die Berserker waren doch bisher sehr gut darin, die Weltenherz-Setzlinge aufzuziehen. What happened? So, es gab ja schon inhärent Spannungen innerhalb der drei Fraktionen in Elex 1. So, die Berserker waren so regelbewusst und die waren zu starr. Die konnten sich nicht verändern. Und es gab mehrere Leute in ihrer Fraktion, die sich den Regeln widersetzt haben und die wurden immer wieder ausgestoßen. Und sie mussten sich aber, es war klar, dass Veränderung irgendwann kommt und die werden sie nicht überleben. Das ist in Elex 2 komplett fallen gelassen. Das Ähnliche mit den Spannungen bei den Klerikern, die mit ihrer religiösen Kram und bababa und was war das andere, die Outlaws, die sind halt nicht tragbar, aber hier sind sie noch in Elex 2. Und das war in Elex 1, diese Spannungen haben zum Lager der Mitte geführt, dass du Leute genommen hast und gesagt hast, hey, diese drei Lager, die sind alle nicht so geil, die haben alle irrsinnig große Probleme, kommt zu uns, wir sind die Coolen. Und das Lager der Mitte gibt's nicht mehr in Elex 2, das ist weg, das ist nicht Teil der Karte, weil, wie du schon meintest, die Karte ist so nach Osten gewandert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist. Es ist auf jeden Fall nur ein Teil der Karte von Elex 1. So was früher der Ort der Berserker, also das Lager der Berserker war, das gibt es wohl noch, Leute reden darüber, aber es ist nicht mehr Teil von Elex 2, da hört die Karte vorher auf. Und die Kuppelstadt ist nicht mehr Teil der Karte und das Lager der Mitte ist nicht mehr Teil der Karte. Und das waren die coolsten Orte in Elex 1 und die sind jetzt einfach
wirklich
weg.
Das ist das Lager der Mitte, das habe ich auch sehr unmittelbar sehr vermisst. Das sind einige der besten Dialoge und Quests des ganzen Spieles. Und das war genial, dass sie das, dass sie da nochmal diesen Dreh mit diesen Fraktionen gefunden haben im ersten Teil. Und ich habe ganze Zeit damit gerechnet, dass, also meine Gedanke war so ein bisschen, dass vielleicht ja die Bastion, die ich aufbaue, zu diesem Lager der Mitte wird. Und wird sie ja zumindest in der Präsentation so ein bisschen, aber sie nimmt halt auf einer spielerischen Ebene eine komplett andere und viel kleinere Rolle ein und kann das dann nicht mal ansatzweise ersetzen. Das ging mir ganz genauso. Das habe ich auch sehr, sehr vermisst. War auch so ein sehr charakterstarker Teil dieser Welt, der dann leider einfach ja, ersatzlos gestrichen wurde.
Das war halt cool, weil in Gothic 1 hatten ja die drei Lager auch so ihre offensichtlichen Probleme, aber es war halt so, what will you do about it? What can you do? Und in Elex 1 konntest du tatsächlich was tun. Also es war eine Synthese von diesen Sachen und das war so schön. Und hier ist es weg. Die Bastion, bei mir zumindest noch, die soll ja in der Geschichte die Armee gegen die Alien Invader sein. Und bei mir sind es noch 6 Leute in der alten Burgruine, die larpen als Weltretter. I don't know. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie weit du bist, aber halt, die Erzählung halt allgemein so. Alles, was mit Hauptquests zu tun hat, ist extrem unterkühlt. Es ist immer so ein Vorwand. Töte diese Gruppe Gegner. Cool. Ja. Nächste Gruppe Gegner. Nächste Gruppe Gegner. Nächste Gruppe Gegner. Und bisher hat sich noch nichts verändert.
Also, Vorwand ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ich finde, eine Hauptquest ist in sehr vielen dieser offenen Rollenspiele halt nur ein Vorwand. Und es ist auch bis zu einem gewissen Grad komplett fein. Sie soll dich halt dazu motivieren, diese Welt zu erkunden und da deinen eigenen Shit zu machen. Aber selten war es so transparent wie in Elex 2, weil sie halt wirklich einfach sagen, hier droppen Aliens aus dem Himmel. Hier sind die Aliens. Go. Und das ist halt wirklich so ein lamer Startpunkt, um dir zu sagen, es interessiert uns nicht so richtig. Es sind halt Aliens, I guess. Jetzt rennen wir in der Welt rum und sag den Leuten, da sind Aliens. Und dann müsst dann im Grunde die einzige Interaktion mit diesem Plotpunkt über den Großteil des Spiels, in dem ich gespielt habe, besteht daraus, dass ein Charakter dann immer erklären muss, warum ihnen die Aliens gerade egal sind. weil halt hier und das und das und das Problem besteht. Und dann kümmerst du dich halt 15 Stunden lang um das Problem in dieser Basis. Oder 10 Stunden oder 5 Stunden oder was auch immer. Während die Aliens im Hintergrund relativ irrelevant sind. Und es ist so unfassbar transparent, weil es so aus dem Nichts kommt. Am Ende vom ersten Teil war schon so, er hat was gerufen, oh nein, aber trotzdem sind halt einfach literal Aliens immer ein bisschen, ja, so ein White Swing. Und dann ist es aber auch noch so, dass es noch nicht mal jetzt spannend implementiert wurde, weil ich würde ja denken, Aliens erscheinen in der Welt, alles ist anders. Jedes der Lebewesen, die dort leben, werden davon auf gewisse Weise beeinflusst, die Religion, alles. Aber es ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil, also die Morcrons zum Beispiel, die ich im Grunde sehr mag, ich mag deren Heimatbasis gar nicht von ihrer Präsentation her, weil es eine super öde Mine einfach ist, aber da die Charaktere und die Interaktion, die ich da hatte, die mochte ich ganz gern, aber deren ganzes Ding ist, wie du schon erwähnt hast vor einiger Zeit, dass die halt sehr religiös sind für einen Gott. Und ich hätte dann erwartet, als ich die jetzt erstmal traf, dass das dann, weil die auch neu sind in dieser Spielwelt, dass das der perfekte Setup ist, um die halt mit den Aliens interagieren zu lassen. Dass sie irgendwie die Aliens als ihre Götter erachten oder die Gegner ihres Gottes oder sonst irgendetwas. Aber in der Zeit, die ich mit den Morcrons verbracht habe, und das ist durchaus eine Menge Zeit, hatten sie null, also wirklich null über die Aliens zu sagen, außer halt, ja, wir wollen im Grunde alle platt machen, um selbst stark genug zu sein, dann irgendwann nochmal vielleicht gegen die Aliens zu kämpfen, aber so richtig interessiert es uns nicht und das ist halt alles sehr halbherzig umgesetzt.
Wir müssen über die Morcons reden, aber ich will noch sehr kurz gerne sagen, ja. Der Typ, also die Hauptquest so ist einfach nur, du gehst in deine Passion und irgendjemand dort sagt dir, Babe, wake up, so new alien Gegnertruppe auf der Karte
just dropped. New alien just dropped, ja.
Halt wirklich, so that's it. Immer wieder. Naja. Ja. Die Morkonen sind die neue Fraktion und ich war halt sehr neugierig, weil neu ist immer spannend und aufregend. Und ich hatte sehr viele Fragen und ich habe nur weitere Fragen, während ich mich durch ihre Fraktionen durchgequestet habe. Ich glaube, ich habe wirklich alle Quests gemacht, die man zumindest so all da finden kann, weil ich einfach wissen wollte, so, was ist ihr Deal? Die sehen cool aus, die haben so diese fast schon BDSM-artigen Mad Max spiky Lederrüstungen alle an, die sind sehr religiös, die beten so einen dunklen Gott des Schmerzes an. Die haben auch eine der coolsten Animationen für das Beten, wo sie so eine Blitzkeule haben, so eine elektrische Keule, wo sie einfach selber
Mit Geißeln.
Geißeln im Knien vor ihren Altaren. Und die sind alle, hier ist alles dunkel, die leben in einer Mine, die ernähren sich nur von Rattenfleisch, die haben eine Arena, wo sie darum kämpfen, um das Recht, die Grotte verlassen zu dürfen. Und cool, okay, toll. Wo kommen die her?
Es ist halt nicht. Wir starten halt zu spät in dieser Timeline dieser Welt und wir sind ein Charakter, der sich schon zu sehr damit auskennt und die sind dann einfach da und es wird nicht kontextualisiert und das ist halt wirklich super komisch. Du hast halt, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da ein, zwei Charaktere, die vorher woanders waren, die dann auch mal bei den Morcons auftauchen. Aber warum die Morcons? Also, ich finde, es wäre halt durchaus einfach gewesen, die Morcons in irgendeiner Art und Weise mit dem relativen Verfall der Outlaws zusammenzubringen, weil die haben ja so ein paar Parallelen, dass du halt sagst, ne, die Outlaws, die sind jetzt halt schwächer geworden und da gab es einen großen Krieg, das ist alles passiert. Und ein Teil der von diesen Outlaws haben sich dann halt in dieses Höhlensystem zurückgezogen und sind halt dort zu religiösen Fanatikern geworden. Oder so. Das ist ja total simpel und nicht besonders kreativ, aber es ist halt etwas und es ist ein Stück Kontext, an dem du dich entlanghangeln kannst. Aber selbst das gibt's halt nicht so wirklich, ne?
Ich dachte, also was, okay, das ist mein Headcanon, so, das ist die beste Antwort, die ich bieten kann. Weil es wird schon deutlich in Dialogen, es gibt da sehr alte Menschen, die sagen, die waren schon immer Morcons und es gibt auch einen Subplot, dass es eben nicht nur immer diesen Gott des Schmerzes gab, sondern auch einen anderen Gott, der jetzt hier als Frevel und Ketzerei angesehen wird. Das heißt, die Leute gibt es schon länger, die sind ein älteres Grüppchen, aber die waren nicht in Elex 1 und ich habe so das Gefühl, das soll so ein Fallout-Vault-Ding sein, dass das so bevor der Komet fiel, haben sich Leute in einen Bunker eingeschlossen und das sind die Nachfahren dieser Leute. Der Bunker hat vielleicht in der Mine geführt oder so, oder der war tief in dieser Mine drin. Und über die Jahrhunderte, oder keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, es sind so 100 Jahre nach dem Einfall, keine Ahnung, aber über die Jahre seit dem Meteoriteneinfall von dem Elex-Ding haben sich diese Leute halt gewandelt und gewandelt. Eine der cooleren Lore-Background-Sachen ist, dass sie den Stillstand anbeten. Und du lernst tatsächlich, der Stillstand ist die Idee, dass alles im Gleichgewicht sein soll. Und das kommt eben davon, dass sie so lange unter der Erde waren. Das heißt, wenn ein neuer Mensch geboren wird, dann braucht er auch mehr Essen. Und dann ist das Gleichgewicht ist aus dem Ruder und der Stillstand ist nicht da. Und das heißt, wir müssen dem Stillstand huldigen und wir müssen da jetzt irgendwie eine Lösung finden. Mhm. Und das kann auch eine grausame Lösung sein, weil der Stillstand ist wichtig fürs Überleben. Und das ist halt so, okay, ja, yeah, I'm on board. Und okay, hier ist das, was ich lasse dich zuerst noch was zu den Morcons sagen und dann sage ich, was mich am meisten stört an den Morcons.
Ja. Also, was ich mochte an den Morcons ist, zunächst einmal, es ist halt die einzige komplett neue Fraktion, weil es ist ja, die Alps sind eine ebenfalls neue Fraktion, aber als Volk, als Fraktion kanntest du sie trotzdem schon aus dem ersten Teil. Du wusstest, sie waren halt nur nicht spielbar, sag ich mal. Du konntest sie nicht beitreten. Deswegen sind die Morcons die einzigen komplett neuen. Und sie haben mir halt sehr dieses Gefühl gegeben von, ich bin hier in dieser kleinen Mini-Stadt oder wie auch immer man diese Mine nennen möchte. Und ich hätte sehr gerne eine Möglichkeit, also ich würde mich freuen, wenn sie weniger vertikal wäre und kompliziert zu durchlaufen wäre. Aber ich habe hier wirklich das Gefühl, dass ich hier irgendwie 4, 5, 6 Stunden durch die Gegend rennen kann und habe das dann auch gemacht und nach und nach mehr dieses seltsame Völkchen kennenlerne und wirklich ein Gefühl für diese kleine Mini-Gesellschaft bekomme. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass die für mich nicht an die Kleriker oder an die Berserker aus dem ersten Teil herankommen. Die Outlaws mochte ich nie so mega gern, aber die Kleriker und die Berserker mochte ich sehr gerne. Im Vergleich dazu fallen sie immer noch ein bisschen ab, aber es ist so der einzige Punkt in Elex 2, der mir eben dieses ganz klassische, ja, Gothic Risen Elex-Gefühl von, ein neues Völkchen, eine neue Fraktion, hier verbringe ich jetzt ganz viel Zeit und bekomme hier ganz viel Neues zu hören. Das ist das einzige Stelle, wo ich das bekommen habe und ich glaube, dadurch hatte es das schon sehr einfach, mich da in irgendeiner Weise so gut zu unterhalten.
Mhm. Ja.
Also, und jetzt du.
Mhm. Nee, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. So, ich hatte am meisten Spaß, die Morcons zu erkunden, weil die halt eben doch Ideen haben, die anders sind und so. Mein größtes Problem mit den Morcons ist, dass von allem, was ich jetzt erzählt habe und wie sie sich präsentieren und sehr viel von dem, was man so mitkriegt, wenn man eben ihre Quests macht, so das Leben bei den Morcons sollte richtig scheiße sein. Das sollte einfach richtig, das ist im Dreck, im Dunkeln, in der Mine, man isst nur Rattenfleisch, man betet hier den Gott des Schmerzes an, die finden Schmerz super toll, deswegen haben sie auch so einen Fokus, ganz starken Fokus auf Alkohol, weil der den Schmerz betäubt, damit die Leute es überhaupt erleben können, also durchmachen können. Neue Leute kommen nur in die Fraktion, indem sie gekidnappt werden von draußen und dann hergeschleift werden, als Gefangene misshandelt werden und gefoltert werden, bis sie dann zustimmen, ja, ich mag den Schmerzensgott total gern. Und dann dürfen sie von null in der Fraktion anfangen. Das Leben müsste richtig, richtig fucking scheiße sein. Mhm. Die Leute sind normal. Die Leute sind total nett.
Also es kommt ein bisschen drauf an, aber insgesamt sind die Alps zum Beispiel deutlich unfreundlicher.
Absolut.
Ja, das absolut stimmt. Guter Punkt.
Nee, also es ist so, da habe ich das Gefühl so, es gibt diese zwei Seiten und manchmal kommt schon diese Lore-Seite durch, die halt eben im Design und den ganzen drin ist, wo du dann eben, du findest eine Figur, die heißt Bloodwyn. Haha, Gothic 1 Referenz. Erinnerst du dich an Bloodwyn in Gothic 1? Ich schon.
Aber ich nicht, aber Figur, ich glaube es dir.
Das ist der Typ im alten Lager, der versucht dir Geld abzuknöpfen, wenn du reinläufst.
Ach so, der, ja, den kenne ich noch.
Genau, so, haha, magst du nicht Gothic 1? Und der ist halt dann so, wie ich es mir vorstellen würde, der ist halt einer der höheren Tiere und der ist einfach ein Arschloch so und der hat keinen Bock auf dich, keine Zeit und der droht dir sofort an, dich zu vermöbeln. Okay, cool, so stelle ich mir das vor. Aber dann gibt's halt voll viele Leute, die sind total nett, die sind einfühlsam, der Typ an der Wache, der bietet dir an, dich rumzuführen. Und der ist absolut freundlich. Der zeigt dir, hier ist unsere Blutarena.
Ja, der
und
ist super
da hinten,
nett.
Da sind die Gefangenen, denen geht's nicht so gut. So, what the fuck? Und das i-Tüpfelchen ist der Morcon-Händler bei den Berserkern. Hast du dessen Quest gemacht? Hast du den zurückbegleitet zu den Morcons?
Ich habe da tatsächlich gerade aufgehört. Also ich habe den gerade gefunden bei den Berserkern. Ich bin gerade erst zu den Berserkern rein und habe da mich da ein bisschen umgeguckt und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo mir die Barbesitzerin gesagt hat, du musst erstmal bei uns oben rein, bevor ich dem seine Sachen wiedergeben kann.
Genau, genau. Das heißt, du musst dann so diese Quest bei den Berserkern machen, dann kannst du in die Oberstadt, dann kannst du zu ihr gehen, dann macht sie diese Ration frei, dann kannst du zu ihm gehen, dann kannst du ihn begleiten. Hm. Ich hoffe, das ist okay, dass ich dir jetzt zusammenfasse, was passiert,
ja, bitte,
wenn du das tust.
Auf jeden Fall, ja.
Also der Typ bei den Berserkern, der ist ja total nett und wird gemobbt, weil er Berserker ist. So alle bei den Berserkern haben gar keinen Bock auf die Morcons, die sind scheiße, die sind nicht nett zu uns. Da ist einer ihrer Händler bei uns und den finden wir gar nicht gut. Du siehst, wie der gebullied wird, so von mehreren Personen. Cool, der will weg. Dann hilfst du dem. Und er selber macht aber keinen Eindruck so, warum er gebullied wird, weil er ist total freundlich und er tut dir nichts, er sagt, er lügt dich nicht an oder irgendwie so und dann sagst du ihm, okay, ich helfe dir, gehen wir zurück zu deiner Grotte, jetzt wo du deine Sachen hast. Dann gehst du wortwörtlich mit dem zur Grotte, aber er hält mehrmals an, so wie das in Elex und in Risen 3 auch schon der Fall ist, wenn Leute dich begleiten, so dass, da muss Piranha Bytes sicherstellen, dass du nicht davonläufst, so. Alle 10 Sekunden muss dann ein Dialog beginnen und der quatscht dich dann voll. Aber das zweite oder dritte Mal, wo er das macht, da sagt er dir dann so, hey, warte, ich muss mal kurz darüber, da muss ich was gucken. Und dann gehst du da hin und, genau, er sagt dir, ich muss deinen Freund treffen. Und dann gehst du da hin und dann sagst du so, wo ist denn dein Freund? Ich sehe nicht. Du stehst auf dem. Oh, der ist hier begraben. Ja. Okay, cool. Dann gedenken wir halt mal kurz deinen gestorbenen Freund und wir reden so ein bisschen, wie er gestorben ist und was ihre Beziehung ist. Cool, wir lernen uns ein bisschen kennen. Wir laufen weiter. Und dann sagt er, boah, jetzt kann ich nicht mehr, mir tun die Beine weh, wir müssen das Lager für die Nacht aufschlagen. Also, okay, ja, hier hinten ist eine Hütte, da können wir uns hinmachen, die ist leer. Gut. Und dann macht er hier dann Lagerfeuer an und dann sagt er dir, ich habe Hunger, aber ich habe ein Rezept für Kartoffelbrühe. Und das bringe ich dir bei. Und dann wie in Gothic 1 und 2, wenn dir ein Lehrer was beibringt, sagt er dir in so drei Dialogschnipseln, wie du Kartoffelbrühe kochst. So musst du die Kartoffel anbraten. und dann machst du das und dann esst ihr Kartoffelbrühe und dann geht ihr schlafen und dann sagt, ah, ich mach die erste Wache, kein Ding. Und dann wachst du auf und dann sagt er, ah, ich habe die zweite Wache auch noch gleich gemacht. Du hast so gesagt, du hast so ausgesehen, ob du Schlaf gebraucht hättest. Und dann läufst du mit dem dann weiter zur Grotte und dann wirst du aufgehalten. Und da ist dann eben so ein Spähtrupp von den Morkons, der dich da abfängt. Und der sagt dann so, hey, du Händler, du hättest eigentlich schon längst in der Grotte zurück sein müssen. Mhm. Und da gibt's dann eben so, er sagt dann, ja, ich konnte nicht, weil ich wurde, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er sagt halt nicht ganz die Wahrheit, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kannst du dann für ihn einstehen oder du kannst ihn verraten. Wenn du ihn verrätst, dann wird er mitgenommen und ist dann in den Käfigen bei den Gefangenen, and that's it. Wenn du für ihn einstehst, dann gehst du weiter mit ihm, da kannst du dann noch einen Troll angreifen mit ihm. Dass er dann so sagt, da hinten ist ein Troll, der ist gefährlich. Und dann sagst du, ja geil, lass ihn töten. Dann steigt deine Zerstörung und er mag das gar nicht. Und du kannst dann alleine den Troll töten und der wartet dann auf dich. Toll, weil er ist ja nicht böse, er ist ja total lieb. Ja. Und dann gehst du zu ihm zurück und dann scheltet er dich, dass du so drauf bist. Und dann gehst du zur Grotte und dann bist du da. Und dann ist er in seinem Laden in der Grotte. Und seine Frau ist dir dankbar.
Ah, ja.
Und der ist total lieb.
Der ist egal. Das ist ja von Anfang an. Also der Punkt ist ja wirklich, dass du bei den Berserkern ankommst und da ist dieser Blutgottgläubige, die neue Follower kriegen, indem sie einfach Leute kidnappen und sie dazu zwingen, ebenfalls Blutgottgläubige zu werden. Der ist da als Händler und ist halt so, die sind alle gemein zu mir. Das ist doof. Und die sind halt wirklich alle gemein zu ihm. Und also ich habe auch da, aus der Perspektive habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht, dass das komplett gegen die Fantasie der Morkons geht. Dass der Morkon, dieser Oberbaddy im Grunde, hier der eine Nette ist, den du aus dieser blöden Situation dann befreist und dann halt diese Hijinks mit ihm erlebst, ne?
Ich hab doch nie eine so wholesome Quest in einem Piranha-Bytes-Spiel gesehen. Du machst ein wortwörtliches Sleepover mit dem, wo er dir beibringt, wie du Kartoffelgerichte kochst. Ich kann nicht mehr. Und dass du halt für ihn einstehst, hat keine Konsequenz. Später noch so. Das ist halt immer so in Elex 2. Alles, was eventuell ein bisschen was ändern könnte, passiert jetzt gerade. Mhm. Und nie irgendwie passiert dann später noch was.
Das ist ein... Also erneut, das sind sehr, sehr gute Punkte. Ich glaube, bei mir ist es so, dass dadurch, dass ich dieses Spiel so ein bisschen so wegspiele, akzeptiere ich das, was mir ganz auf einem oberflächlichen Level halt gut gefällt. Wie zum Beispiel, hier ist eine neue Stadt, das ist schön, das erinnert mich an alte Dinge. I like it. Und dann höre ich auf, darüber nachzudenken. Aber wenn ich dann mehr darüber nachdenken würde, wie du es gemacht hast und wie du es gerade erläuterst, ergibt absolut hundertprozentig Sinn, was du da gerade erklärst. Das passt überhaupt nicht zusammen, was da auf der Plot-Ebene zu den Morgons erzählt wird und wie die Figuren perfekt verbildlicht durch diesen Figur, die du gerade erklärt hast und diese Quest verbildlicht wird. Ja.
Ja, in der Sache mit dem Troll, da versucht er dir zu erklären, dass du dein Leben doch nicht wegwerfen sollst. So, komm, wir sind doch schon fast an der Grotte. So, was ist diese Figur? So, ja. Ich denke dann an Gorn in Gothic 1, wo du diesen Fokus holst in Teil der Hauptmission, der Hauptquest, und dann holst du den Fokus und kommst aus der Höhle und ist da plötzlich ein Riesentroll und alle sagen, und der Held sagt dann, wie kommt dieses Scheißteil her? Und Gorn so, komm, wir schaffen den. Und dann machst du das und das ist toll. Ah, das war schön. Ich mag Gothic.
Das weiß ich über dich, das habe ich gehört, dass du Gothic womöglich magst. Also ich glaube, ich zumindest könnte so langsam zu einem Fazit kommen, denn ich glaube, es wird auch deutlich, wie unsere Meinung zu dem Spiel ist, nämlich die scheint ja recht ähnlich dann im Endeffekt zu sein. Ich bin so ein bisschen, also ich verzeihe denen ein paar Dinge mehr, weil ich glaube ich auch einfach weniger intensiv mich damit beschäftige. Ich habe ja auch nicht vor, ein Video dazu zu machen. Allein dafür beschäftigst du dich ja schon ausführlicher mit diesem Spiel. Aber im Grunde ist es halt ein Spiel, was auf einer oberflächlichen Ebene einiges besser macht durchaus als Elex 1 oder halt genauso gut, wenn wir halt über das Kampfsystem reden, wenn wir über das Character Building reden, über die Rollenspielsysteme, über die Wirtschaft. Da ist viel echt Gutes dabei. Aber leider wird das alles nicht so richtig getragen vom Worldbuilding und von den Charakteren und vom Writing und von der Geschichte. Und da wird dann, finde ich, sehr offensichtlich, wie das alles, also das ist das, was alles andere überstrahlt in diesen Spielen. Das ist das, wofür du eigentlich hier bist. Und deswegen ist man dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht dabei. Oder zumindest bin ich das.
Ja, wenn man diese einfach nur diesen Gameplay-Aspekt mag, dann ist es vielleicht noch gut zu sagen, so, das Spiel ist wirklich gigantisch. So, die Spielwelt ist zwar kleiner im Vergleich zu Elex 1, aber es gibt ein Achievement dafür, wenn man 300 Quests gelöst hat. Also es gibt mindestens 300 Quests. Mhm. Es gibt so viel zu tun, es gibt hier und da, also wenn man wirklich nur durch die Welt laufen mag, Sachen töten, ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber getötet wird, Quests machen, einfach mal durch das Spiel durchflutschen, dann, glaube ich, hat man eine gute Zeit mit Elex 2. Aber man sollte halt nicht eine tiefe Rollenspielerfahrung oder gutes Writing erwarten. So. Mein Fazit ist, Elex 2 ist okay und ich hasse es.
Ich weiß aber exakt das, was du meinst. Hattest du nochmal, wir hatten ja auch unterschiedliche Gedanken, oder nicht, also du hast auch nochmal auf Twitter erläutert, dass es gar nicht so unterschiedlich war, aber zu der Übersetzung, können wir vielleicht da nochmal ganz kurz zumindest drauf zu sprechen kommen, weil ich habe jetzt tatsächlich Elex 2 größtenteils auf Englisch gespielt, nachdem mir sehr immer wieder bewusst aufgefallen ist, wie klinisch und leidenschaftslos in meinem Gefühl die deutschen Texte vor allen Dingen geschrieben sind. Das, für mich sind weniger die Sprecher das Problem und mehr das Writing, dass es alles so ein bisschen overwritten wirkt und unnatürlich. Immer wieder. Und dann hast du ab und zu so ein bisschen das Natürlichere, was ich eigentlich hoffe von diesen Spielen. Aber größtenteils ist es, denke ich mir ganz, kein Mensch hat jemals so geredet, wie du gerade mit mir redest. Und das schaffen sie im Englischen, finde ich, deutlich, deutlich besser. Nur sind da halt immer wieder auch Sprecher einfach nicht besonders gut. Das ist auch im Deutschen der Fall, aber ich bin da nicht so 100% glücklich mit beiden Möglichkeiten, tendiere aber schon deutlich zur englischen Version. Wie ist da deine Erfahrung? Mhm.
Ja, also schon sehr ähnlich. Es schwankt sehr von Quest zu Quest. Also es gibt da offensichtlich mehrere Leute, also das ist ja normal so bei Spielen, dass mehrere Leute die Sachen geschrieben haben. Aber auch bei den Übersetzern, die englischen Übersetzer, da gibt es auch mehrere Leute. Ich glaube, 5 waren es insgesamt. Und manche haben mehr einfach die deutschen Texte übersetzt, so wie sie waren. Mhm. Und manche haben eben mehr umgeschrieben und mehr interpretiert. Und das ist dann auch das, was ich als besser empfinde. Dennoch würde ich sagen, die Texte sind auf Deutsch immer noch eine Ecke besser als in Elex 1, zumindest meistens. Es gibt immer noch richtig, richtig cringy und furchtbare Sachen. Also ich habe noch nie in einem Fiktionswerk ein Kind, also Jax hat ein Kind in Elex 2, das er Dex genannt hat.
Das ist so lustig. Das hat Meme-Potenzial, um auf einen Schlag das ganze Writing von Elex 2 komplett auseinanderzunehmen, dass sie fucking den Sohn von Jax Dex genannt haben. Es ist so lustig.
Das zeigt die Kreativität, die in Elex 2 zu sehen ist. Aber ich habe noch nie ein Kind gesehen wie Dex, das so 5, 6 Jahre alt sein soll, das seinem Elternteil sagt, dass es stolz auf es ist, ohne dass es irgendwie einen offensichtlichen Grund dafür gibt. Das sagt es einfach so. Warum ist das nicht umgekehrt? Warum sagt nicht Jax zu seinem Sohn, dass er stolz auf seinen Sohn ist? Warum sagt sein Sohn das zu ihm? Mhm.
Mhm. Ja, dieses Kind ist absolut ein Roboter, wie es präsentiert wird und wie es redet.
Also so redet niemand. Ja. Also es ist echt furchtbar. Und da macht die englische Übersetzung halt auch keinen Unterschied. Das ist in jeder Sprache furchtbar.
Ja, absolut. Ich mag halt, dass sie, also was gesagt wird, ist halt größtenteils, immer aber größtenteils ähnlich, aber gerade bei den Outlaws fiel mir das halt auf, wo dieses etwas Getragenere im Deutschen völlig unpassend wirkte und die halt wirklich im Englischen fluchend und kurz angebunden waren, wie ich mir das eher vorstellte. Und das mochte ich halt ganz gern. Dann geht aber halt auch, ne, wenn du es halt auf Englisch spielst, da geht halt wirklich komplett so ein bisschen dieses Gefühl der typischen Piranha-Bytes-Spiele, Flöten, diese alten Charakterstimmen, die du schon seit Jahrzehnten kennst. Deswegen hat es auch wieder seinen Nachteil.
Ja, das stimmt schon. Und ich habe es bisher noch auf Deutsch gespielt. Ich habe es jetzt für meinen Ersteindruck immer wieder gewechselt, um ihm auch einen Eindruck machen zu können. Aber ich habe es jetzt meistens auf Deutsch. Deswegen auch so, Es ist was ich gesagt habe, es ist besser als Elex 1, eine Ecke besser, oft, nicht immer, aber es ist immer noch nicht gut. So, das wollte ich doch noch abschließend sagen. Es ist, wie du magst, es ist oft gestellt, es ist oft wirklich weird, aber es hat halt die Sprecher und ich finde die Regie, die Sprachregie ist meistens kompetent. Also es ist nicht so roboterhaft, wie manche anderen deutschen Vertonungen sind. Es ist schon besser. In deinem Hooked-Podcast hast du gezeigt ein Beispiel, unterschiedliche Sprachregie und Schauspiel in der englischen und deutschen Version, wo die englische viel besser war. Mhm. Aber ich finde trotzdem, again, verglichen mit dem, was man sonst so gewohnt ist, ist es zumindest hier die Sprachregie ein bisschen besser. Aber verglichen mit, was man sonst so gewohnt ist, sind die Texte schlechter und es ist ein Mess. Elex 2 ist ein Mess.
Ich glaube, das kann man unterschreiben. Aber bis auf einen Aspekt, wie den du bereits erwähnt hast, was ich noch einmal kurz besonders unterstreichen will, das Spiel ist fertig. Es ist, ich habe immer wieder keine Bugs, so dass mal Gegner hängen bleiben oder ich hatte Grafikbugs vor allen Dingen in den Morkon-Höhlen. Aber das ist also nichts in Ansatz, was man von vielen, vielen anderen Rollenspielen zum Launch erwartet oder generell Spielen zum Launch erwartet. Das kann man denen wirklich hoch anrechnen, wie ich finde. Da haben sie wirklich ein komplettes, ein fertiges Paket geschnürt also und veröffentlicht.
Sie haben erfolgreich sich hingesetzt und ein Spiel gemacht. Das kann ich über Elex 2 mit ohne Bedenken sagen.
Was würdest du gerne in deiner Wunschvorstellung, was würde Piranha Bytes in Zukunft machen als nächstes?
Ich möchte, dass sie einen Kickstarter machen für ein kleines Spiel, was nicht Gothic ist, was so quasi auf die Retro-Ästhetik geht. Das ist jetzt mein Wunsch. Mhm. So.
Vielleicht müsste man da nochmal bei THQ Nordic anklopfen. Ich weiß nicht, ob die Kickstarters erlauben.
Die Leute gehen von Piranha Bytes und machen ein neues Studio.
So, da haben wir es doch. Ja. Das ist auch so ein Aspekt. Wir haben gar nicht über die Grafik geredet. Ich finde, das Spiel sieht furchtbar aus. Ich finde, hier ist kein Flecken, Atmosphäre oder eigene Identität mit drin. Das sieht wirklich aus wie zusammenmodelliert aus irgendeinem Baukasten zusammengesetzt und die Charaktere sehen furchtbar aus. Was du sagst, ist mir da unendlich lieber, halt so ein Spiel, was ganz bewusst so eine alte Gothic-Look hat, wäre mir sehr, sehr viel lieber.
Ja, gib mir ein Spiel, das aussieht, wie als ob es 2000 erschienen wäre.
Ja, so, auch dazu hast du übrigens ein Video gemacht, das ich angucken könnte. Auf dem Kanal. Das stimmt. Gescheit gespielt. Super. Lena, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeguckt hast, um mit mir 1,5 Stunden über Elex 2 zu sprechen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Noch einmal, falls ihr mehr von Lena hören wollt, sie hat doch mal ein Video für uns gemacht tatsächlich. Beim Hooked, weißt du, ich weiß da den Namen gerade nicht mehr. So findet
die
man das,
ultimative Mod.
Die ultimative Mod Spiele am Leben erhalten. So heißt das Video bei uns komplett. Das könnt ihr euch angucken. Ansonsten guckt bitte unbedingt mal beim YouTube-Kanal Gescheit gespielt vorbei. Schaut auf Twitter vorbei. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, denkt doch auch mal drüber nach, Gescheit gespielt eben mit monetären Mitteln zu supporten. Über den YouTube-Kanal würdet ihr da, oder ihr bekommt natürlich auch hier, wenn ihr das auf YouTube guckt, die Links. Ansonsten halt über den Kanal von Lena. Lena, möchtest du noch was sagen?
Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin so froh, jetzt schon irgendwie Meinungen rausballern zu können, weil das Video wird sicher noch eine Weile dauern.
Ja, gerade wenn du sagst, du willst es nochmal zumindest anspielen mit anderen Entscheidungen. Das klingt nach ordentlich viel Arbeit. Super, dann war es das für eine weitere Folge von Hooked on Topic. Ich möchte mich wie immer ganz, ganz ausdrücklich für bei euch für euren Support bedanken und wünsche dir, liebe Lena, und auch euch, liebe Zuhörerin, noch einen wunderbaren Tag. Bis dann, tschüssi.
Tschüss.